Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen, kaufen von Visalo Immobilien. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele betrifft und das oft unterschätzt wird. Was passiert mit der Immobilie bei einer Trennung oder Scheidung? Wenn sich Paare trennen, hängt dann nicht nur das Herz dran, sondern oft auch eine gemeinsame Immobilie. Wer darf bleiben? Muss verkauft werden? Was ist mit dem Kredit? Und wie sieht's mit dem Zugewinnausgleich aus? Genau darüber spreche ich heute mit einer absoluten Expertin, Rechtsanwältin und Notarin Lena Taku. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht, zertifizierte Verfahrensbeiständin und kennt die Fallstrecke, aber auch die Lösung, wenn Eigentum und Emotionen aufeinandertreffen. Es wird rechtlich fundiert, aber vor allem praxisnah. Mit vielen Tipps für alle, die vor, mitten in oder nach einer Trennung stehen und eine Immobilie besitzen. Los geht's direkt nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Hallo Lena, du bist heute bei uns im Podcast und stehst uns Rede und Antwort rund um das Thema Immobilie und Scheidung und Trennung. Willkommen Lena, vielleicht magst du dich einmal vorstellen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Begrüßung und die Einladung, dass ich hier einmal mit dabei sein darf. Mein Name ist Lena Taku, ich bin Rechtsanwältin und Notarin. Anwaltlich habe ich den Schwerpunkt Familienrecht, ich bin auch Fachanwältin für Familienrecht und außerdem auf dem Gebiet unterwegs auch als zertifizierte Verfahrensbeiständin.
Okay, dann bist du ja perfekt dafür geeignet für unser Thema und kannst uns mit wertvollen Insights versorgen.
Ja, gerne.
Dann fangen wir mal vielleicht mit der Einführung an, mit einem leichten Einstieg, obwohl das Thema ja recht komplex ist und auch sehr emotional geladen. Es kommt ja relativ häufig zu Streitpunkten bei gemeinsamen Immobilien im Zuge einer Trennung oder Scheidung. Was macht aus deiner Sicht eine Immobilie im Scheidungsfall zu einem besonders sensiblen Thema?
Naja, das sind eigentlich mehrere Dinge. Also einmal haben wir es natürlich, ist es ja so, dass die Immobilie eigentlich so der wesentliche Vermögensaspekt der Ehegatten ist, ne? Also die meisten Leute werden neben der Immobilie wenig großes weiteres Vermögen haben und haben auf dieses Vermögen jahrelang eventuell auch hingearbeitet und haben da auch große finanzielle Belastung auf sich genommen. Das ist so das eine, aber natürlich ist auch so die Immobilie, die gemeinsame, auch sehr emotional. Das ist irgendwie so das Nest, das gebaut wurde, gerade wenn man da auch Kinder gemeinsam großgezogen hat und sieht, ne, also da wurden die ersten Schritte gemacht, da draußen hängt die Schaukel. Und eigentlich habe ich mir noch vorgestellt, dass die Kinder dort noch ihren Schulabschluss mit uns feiern oder vielleicht, ne, die Enkelkinder da noch rumlaufen. Also es ist auch hoch emotional
besetzt. Ja, das glaube ich, das stimmt. Und wie häufig ist denn die Immobilie überhaupt ein Streitthema im Rahmen der Scheidung oder gibt es mehr Fälle, wo das schnell und gütlich geeinigt wird?
Also eigentlich ist es häufig gar nicht an sich ein großes Streitthema, wer bekommt die Immobilie oder was mache ich damit. Meistens ist es für die Ehegatten klar, entweder ist denen klar, wir können die Immobilie gar nicht halten, wir müssen die verkaufen, wir müssen beide einen Neustart machen oder häufig ist es auch so, dass sie eine Einigung treffen, dass derjenige, der irgendwie mit den Kindern zusammen bleibt, in der Immobilie erstmal wohnen bleibt oder dauerhaft wohnen bleibt. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man dann auch damit verfahren kann. Dazu können wir ja vielleicht später nochmal vertieft zurückkommen. Und ja, bei manchen ist es dann auch so, dass sie sich dann wirklich auch gar nicht einig werden, sei es, dass der eine die Immobilie übernehmen möchte und man sich dann halt überhaupt nicht einig wird, was ist denn das Ding eigentlich wert? Na, das ist eigentlich so der größte Streitpunkt. Also selten ist es eigentlich so, finde ich, dass beide unbedingt in der Immobilie wohnen bleiben wollen. Das ist selten so.
Da gibt es also schon eine Präferenz und dann geht es nur darum, ob man das gelöst bekommt hinsichtlich der Ansprüche, die jeder dann hat oder die sich jeder vorstellt zu haben.
Genau, das, ja, durchaus, ja.
Die eine Partei sieht das, bewertet das für 300.000 Euro, die andere für 600.000.
Ja, es ist ganz erstaunlich, wie unterschiedlich man eine und dieselbe Immobilie bewerten kann. Ne? Dann kommt da, na, also das ist doch eine Rumpelbude und dann heißt es, naja, aber das Nachbarhaus wurde doch gerade für Preis X verkauft und dann heißt es aber da, na, da sieht der Garten fürchterlich aus, da, wir haben doch eine neue Heizungsanlage und also da, ne, gibt es viele, viele Aspekte, über die man herzlich streiten
kann. Viele Zahlen, die man sich im Kopf zusammenrechnen kann. Genau, dann kommen wir gleich zum nächsten spannenden Thema eigentlich. Wem gehört denn die Immobilie? Also was bedeutet das rechtlich? Zählt das der Grundbucheintrag oder zählt das, wenn jemand quasi die Immobilie zur Hälfte mitbezahlt und nicht im Grundbuch steht? Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen erleuchten.
Ja, da zählt nur der Grundbucheintrag. Also es ist völlig egal, was die Eigentumsverhältnisse angeht. Wer den Darlehensvertrag unterschrieben hat, wer da drin wohnt oder wie auch immer, es zählt nur das Grundbuch.
Das ist ja wahrscheinlich gerade bei vielen alten Rollenbildern ein Riesenproblem.
Durchaus.
Weil da war es ja noch nicht üblich, dass die Partnerin oder die Ehefrau damit eingetragen wurde.
Das ist häufig so. Oftmals wissen die Ehefrauen auch nicht mal, ob sie Eigentümer sind. Also wenn dann die Frage kommt, dann wissen sie es gar nicht. Sie wissen gar nicht, war ich jemals beim Notar oder habe ich da unterschrieben. Ja, das ist
schon 30 Jahre her.
Das ist schon irre. Teilweise. Ne?
Und ja. Im Gefühl ist es natürlich unsere Immobilie gewesen.
Genau, das ist unsere Immobilie. Wir haben da zusammen gewirtschaftet und selbst wenn es die alten Rollenverhältnisse waren, hat, ne, in dem Fall gehen wir jetzt mal nach dem Rollenklischee, die Ehefrau hier 30 Jahre lang ihrem Ehemann den Rücken freigehalten, die Kinder erzogen und vielleicht auch teilweise gearbeitet, aber kriegt dann mit, ne? Dann kommt der harte Fall der Realität und merkt, oha. Ich bin nicht dabei.
Ja. Und was passiert denn dann, wenn nur ein Ehepartner im Grundbuch steht und beide finanziert haben? Das heißt, der zweite Finanzierende geht komplett leer aus? Oder hat er noch irgendwie die Möglichkeit, dass...
Ja, es kommt immer drauf an, sind die beiden verheiratet oder auch nicht? Ne? Also wenn beide verheiratet sind und im gesetzlichen Güterstand leben, der Zugewinngemeinschaft, dann kann man da eventuell durch den Zugewinn... Mhm. einen Ausgleich schaffen, das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten blieben vertragliche Vereinbarungen. Also wenn Partner so eine Regelung eingehen sollten, müssten sie wirklich sich vorher vollumfassend beraten lassen und eine Vereinbarung treffen.
Es gibt ja wahrscheinlich wenig Fälle, wo man den Darlehensvertrag unterschreiben sollte und danach nicht ins Grundbuch kommt.
Ja.
Außer man ist vielleicht Elternteil und sieht das eher als Sponsoring.
Ja, aber selbst dann, ne? Also das Risiko ist wirklich sehr, sehr hoch und da gucken die Leute dann wirklich sehr, sehr doof aus der Wäsche. Ne? Also das kommt leider auch gar nicht mal so selten vor.
Das glaube ich. Ich hoffe, das wird so langsam ein bisschen weniger.
Das hoffe ich auch.
Denn zumindest ein bisschen ändern sich ja die Rollenbilder jetzt schon in den letzten Jahren.
Und durchaus.
Denn das ist ja schon ein Thema, was...
Wobei, es ist auch umgekehrt. Ich hatte gerade einen, da war es genau andersrum. Der hat mit unterschrieben und jetzt steht er richtig, richtig doof da, ne, und haftet. Ich glaube, die haben sich ein neues Dach gebaut, und hat dann einen Darlehensvertrag von 60.000 Euro unterschrieben und hat einfach... Der hat nichts. Ne? Also
nicht schön. Ja,
das ist fürchterlich.
Und wie sieht denn das grundsätzlich aus? Gibt es einen Unterschied zwischen Ehegatten und nicht-ehelichen Lebenspartnern? Du hast eben schon erwähnt.
Genau.
Das wäre der Hauptunterschied.
Genau. Ehegatten können halt ziemlich viel über den Zugewinn dann regeln.
Ne? Und das steht Leuten, die nicht in der Ehe leben, besteht die Möglichkeit nicht.
Nein.
Die haben dann wirklich, dann ist der Zug abgefahren,
genau. Wenn
es keine Vereinbarung gibt.
Genau, ne, also es gibt da auch durchaus vielleicht Möglichkeiten, um dann irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen und eine Vereinbarung zu schließen. Aber die Karten sind dann erstmal weniger gut, deutlich weniger.
Okay. Und du hattest ja schon das gemeinsame Darlehen erwähnt. In dem Fall haften dann beide für das Darlehen weiter.
Ja.
Und es wird ja wahrscheinlich so sein, dass die Bank ein sehr geringes Interesse hat, den anderen Partner rauszulassen. Denn dass die sich getrennt haben, mag für die Bank auch schade sein, aber es würde sie nicht interessieren, sag ich mal so.
Überhaupt nicht. Und beide haften als Gesamtschuldner. Das heißt, die Bank kann sich wirklich aussuchen, wo vollstrecke ich rein.
Mhm.
Na, natürlich liegt es auf der Hand, dass in die Immobilie vollstreckt wird. Das ist klar. Aber
dann trifft es dann doch nicht den. Na klar.
Na, also wenn der eine dann irgendwie doch ganz gut Geld irgendwie auf dem Konto hat oder auch nicht, aber oder ganz gut verdient. Ne? Also die Bank kann es sich da völlig frei aussuchen.
Das heißt, auch da muss man so ein bisschen aufpassen. Im besten Fall, bevor man es unterschreibt. Aber wenn man es schon unterschrieben hat, muss man sich der Verantwortung trotzdem bewusst sein. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Ja, du hast ja eben schon gesagt, das Thema Zugewinnausgleich. Vielleicht magst du es einmal erläutern, denn ich glaube, das Thema ist nicht jedem klar, was das grundsätzlich bedeutet und vielleicht auch bezogen auf den Immobilienwert.
Ja, also wenn zwei Partner die Ehe miteinander schließen und keinen Ehevertrag vorher oder auch danach schließen, leben sie im gesetzlichen Güterstand. Wenn es dann zur Scheidung kommt, kann ein Zugewinnausgleich durchgeführt werden. Das heißt, es wird geschaut, was hat jeder Ehegatte zu Beginn der Ehe an Vermögen am Tag der Eheschließung und was hat jeder Ehegatte am Ende der Ehezeit, also Zustellung des Ehescheidungsantrags. Und das ist einmal das Vermögen abzüglich der Verbindlichkeiten. Und derjenige, der während dieser Ehe zum Beispiel eine Immobilie erworben hat, hat einen entsprechenden Vermögenszuwachs. Mhm. Wenn wir sagen, Wert der Immobilie 500.000, dann, und die ist nicht belastet, hat er am Ende der Ehe ein Vermögen von 500.000. So. Wenn er mit null reingegangen ist, hat er einen Zuwachs, einen Vermögenszuwachs von 500.000. Wenn die andere Person das nicht hat, dann hat sie keinen Vermögenszuwachs und dann muss der andere den entsprechenden Wert ausgleichen, hälftig. Okay. Also durch diese Schiene könnte man dann noch etwas Immobilienwert teilhaben. Allerdings ist das natürlich dann auch immer sehr zeitaufwendig, zeitintensiv. Das Ganze geht dann über die gerichtliche Schiene und auch da, das dauert lange und das kostet auch.
An Gebühren so gesehen für Rechtsanwälte, für Gericht.
Rechtsanwälte, Gericht, eventuell Sachverständigengutachten, weil das hatten wir ja schon ganz am Anfang. Es kommt relativ selten vor, dass sich beide einig darüber sind, was diese Immobilie eigentlich wert ist.
Das heißt, wir hatten das schon mal in einer alten Folge, da war eine Sachverständige für Immobilienbewertung. Es ist schwierig, den Wert festzustellen von einer Immobilie, weil, wie wir schon festgestellt hatten, der Wert wird unterschiedlich gesehen. Und aus meiner Sicht versuchen beide Seiten meistens irgendwie noch ein Gutachten herzuzaubern, was eine schöne Sache ist. Aber wenn man sich nicht auf einen Gutachter einigt und, sag ich mal, dessen Ergebnis akzeptiert, wird es danach schwer, die Dinge überhaupt zu verwenden, weil sie vor Gericht nicht wirklich werthaltig sind, weil das Gericht es nicht im Auftrag gegeben hat.
Genau, das sind dann bloße Privatgutachten. Die haben keinen Beweiswert im gerichtlichen Verfahren. Das heißt, man hat da schon mal die Kosten gehabt außergerichtlich und das Gericht wird dann nochmal ein Sachverständigengutachten einholen und das kann gut und gerne mal bis zu 5.000 Euro kosten.
Das heißt, auch aus deiner Sicht ist es sinnvoll, dass man sagt, ist es jetzt eine blöde Situation? Wir wissen da irgendwie, wird was gezahlt werden müssen von Seite A zu Seite B. Lass uns einen Sachverständigen nehmen.
Ja.
Den suchen wir beide aus. Kennen wir beide nicht persönlich. Und dann macht er das und danach akzeptieren wir das, egal ob da jetzt 300.000 steht oder 500.000 steht, damit müssen wir dann leben.
Genau, das sollte man dann aber vorher wirklich auch so festhalten. Ne? Wenn sich beide auch einigermaßen grün sind, kann man auch verschiedene Marktpreiseinschätzungen zum Beispiel einholen und sagen, naja gut, dann nehmen wir daraus den Mittelwert zum Beispiel. Ne? Das ist, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, da irgendwie kostengünstiger bei rumzukommen. Als diese volle Eskalation. Die volle Eskalation ist halt auch immer am teuersten.
Auch eine finanzielle Eskalation.
Ja. Naja gut, nicht immer am teuersten, aber wird durchaus sehr teuer und sehr, sehr zeitintensiv.
Ja, okay. Und wie sieht das dann aus? Bei Immobilienpaaren sind ja häufig auch Kinder dabei. Was passiert, wenn ein Elternteil mit dem Kind in der Immobilie wohnen möchte, weiter wohnen möchte nach der Scheidung, Trennung?
Naja, kommt drauf an, ist der andere Ehegatte damit einverstanden? Wenn die beiden verheiratet sind und sich darüber streiten, wer jetzt in der Ehewohnung bleiben darf. Ich sage jetzt Ehewohnung, das ist ein verstehender Begriff, da kommt es gar nicht drauf an, ob es eine Wohnung oder ein Haus ist. Ne? Also wenn einer sagt, ich möchte hier drin bleiben und der andere sagt, nö, ich auch, ne, dann bleibt nur ein Wohnungszuweisungsantrag. Da muss man immer gucken, sind da Kinder mit im Spiel? Das soll ja hier so der Fall sein. Und dann muss man halt gucken, naja, wer soll denn eigentlich die Kinder maßgeblich betreuen? Bei wem sollen sie den gewöhnlichen Aufenthalt haben? Das ist dann halt nochmal die nächste Baustelle. Das heißt, man müsste dann auch noch über das Aufenthaltsbestimmungsrecht gegebenenfalls auch noch streiten vor Gericht. Das wären dann zwei verschiedene Verfahren, die parallel verhandelt würden. Das wäre so die eskalierende Variante, aber man kann natürlich auch versuchen, gerade zum Wohle der Kinder, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Und was sich da anbietet, ist, dass man sagt, naja, lass uns doch die Nutzung regeln. Dann kann man auch notariell auch einen Vertrag schließen. Ne, das kann man vorsorgend machen, so eine Vereinbarung. Man
du meinst vorsorgen, bevor die Beziehung in die Brüche gegangen
genau,
ist.
Genau, den vorsorgenden Ehevertrag. Man kann es aber auch in einem Ehevertrag schließen, wenn eigentlich die Trennung schon klar ist. Das wäre dann, nennt man dann eine Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung, ist aber auch genauso ein Ehevertrag. Und da kann man das regeln. Da kann man die Nutzung der Immobilie regeln, dann kann man auch über die Werte sprechen, man kann eine zeitliche Dauer vereinbaren, man kann sagen, beispielsweise bis das Kind in der weiterführenden Schule ist oder bis es einen Schulabschluss hat oder bis zum Ausbildungsende oder wie auch immer, das kann man wirklich so regeln und dann kann man sagen, na ja, aber dafür, dass du da drin lebst, steht mir natürlich auch eine Nutzungsentschädigung zu. Das kann man über die Schiene machen. Man kann es aber auch mit einem möglichen Unterhaltsanspruch koppeln. Da gibt es verschiedene Varianten, müsste man dann einfach immer individuell einmal durchspielen. Ne? Und dann kann man in so einer Regelung halt auch ganz viel aufnehmen, um auch möglichst wenig Konfliktpotenzial für die Zukunft noch irgendwie zu bieten. Ne? Dass man sagt, naja, wer trägt denn die Darlehenskosten? Wer trägt die laufenden Kosten? Was ist, wenn
die Heizung ausgetauscht werden muss?
Genau. Ja, das wäre ja wirklich, das ist ja ein großer Aspekt. Ne? Schaffen wir uns gemeinsam irgendwie Rücklagen? Wollen wir dafür irgendwie noch ein Konto haben, auf das wir beide monatlichen Betrag X zahlen, um gerade für eine Heizung anzusparen? Oder, na, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Ne?
Ist ja so ein bisschen wie so ein Mietverhältnis, auch wenn es offiziell, glaube ich, keins ist. Aber man muss.
Ne? Also man kann ja auch nicht irgendwie dann, ne, kann man auch sagen, was darfst du alleine entscheiden? Kann man sagen, na gut, zum Beispiel Reparaturmaßnahmen bis 1.000 Euro regle ich alleine. Ja. Ansonsten muss ich den anderen ansprechen und dann müssen wir uns einen Kostenvoranschlag einholen. Ne? Also man kann ja nicht dann einfach.
Man ist nicht mehr alleiniger Herr.
Nee.
Und man hat normalerweise auch nicht den automatischen Konsens vom Partner.
Genau, ne? Gerade
der in der Beziehung so teilweise zumindest noch vorausgesetzt werden kann.
Ja, ne? Und also ganz spannend, und das sollte man dann auch immer mit aufnehmen, was ist, wenn ein neuer Partner mit einzieht? Da sind ja die Karten völlig neu gemischt. Also ich glaube, die wenigsten wollen dann irgendwie auch noch einen neuen Partner da drin rumsitzen haben und für den da irgendwie aufkommen. Ne? Das ist dann auch so ein Punkt, da kann man sagen, na gut, bis Jahr X ohne Nutzungsentschädigung oder nur in der Höhe und sobald irgendwie ein Partner kommt,
dass man das dann erhöht oder
wird das anfängt. Erhöht oder das wäre das Neutralere. Oder man sagt, na gut, dann wende dich doch an meinen neuen Partner. Das wäre nicht ganz so schlau, weil dann hat man ja nur einen Anspruch gegen den neuen Partner. Aber na, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Okay. Und du hattest ja eben schon davon angesprochen, man kann auch ein paar Sachen im Vorfeld regeln. Was würdest du da grundsätzlich empfehlen? Vielleicht gehen wir jetzt einmal nochmal von dem Fall aus, es ist noch alles in Ordnung. Und dann noch, ja, den Fall, wo schon nicht mehr alles in Ordnung ist.
Naja, wenn noch alles in Ordnung ist, also sollte man immer schauen. Einmal, wir wollen zusammen eine Immobilie erwerben. Dann ist schon mal der erste Punkt, es macht, in der Regel sind das beide Eigentümer sind. Wenn, außer natürlich der eine sagt, na gut, aber ich schließe den Darlehensvertrag alleine oder wie auch immer. Es gibt ja immer Konstellationen, wo es nicht passt. Ne? Aber das wäre so das eine. Dann kann man auch schon in so einem vorsorgenden Vertrag sagen, na ja, alles schön und gut. Wenn wir Kinder bekommen, möchte ich oder sollst du, ne? Das sollte man ja drüber sprechen, wer trägt den Hauptteil der Care-Arbeit? Ne? Dann kann man das auch da auch schon berücksichtigen und sagen, na gut, es ist alles fein mit uns, aber lass uns bitte jetzt schon hier irgendwie Regelungen hierfür aufnehmen, für Unterhaltsansprüche, für die Nutzung der Immobilie. Ne? Dass man das in dem Punkt schon irgendwie regelt, wenn noch alles rosig ist. Das macht durchaus Sinn. Ist unromantisch, aber auch eine Form der Wertschätzung. Also das kann man machen. Und was auch Sinn machen kann, ist, dass man zu Beginn der Ehe auch schon mal festhält, was hat denn jeder von uns an Vermögen? Na, dass man da.
Das ist ganz klar auf dem Tisch liegt. Erstens auch Dokumentationszwecken quasi, weil es ist nach 15 Jahren wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Oder
einmal die Kontoauszüge zu finden, drüber nachzudenken, was hatte ich denn damals für ein Auto? Was hatte ich denn da? Also viele wissen es erst gar nicht und macht man sich ewig auf die Suche. Also das kann man durchaus mal machen.
Und dann, dass man das alles so ein bisschen riegelt? Sagst du, dass man darüber spricht, mit dem Anwalt dann auch das Ganze machen muss? Oder reicht das auch, dass man das
also
beim Gläschen Wein?
Da kann man auf jeden Fall schon mal miteinander ins Gespräch kommen und den anderen vielleicht irgendwie das Gespräch vielleicht sanft eröffnen. Aber ein Ehevertrag ist nur dann wirksam, wenn er auch notariell geschlossen ist.
Das heißt, es endet dann auf jeden Fall vom Notar.
Ja.
Und das heißt, es macht eventuell auch Sinn, sich davor beraten zu lassen, also wenn es eine schwierige Konstellation ist vielleicht,
ja,
wenn noch irgendwie Unternehmen im Spiel sind oder sowas,
dann
Selbstständigkeit.
Auf jeden Fall. Ja, gerade bei Selbstständigen, Gesellschaften mit im Spiel sind, sollte man da wirklich, dann sollte man, rate ich dazu, einen Ehevertrag zu schließen. Mhm. Dass man auch wirklich sagt, wir haben ja gerade über den Zugewinnausgleich gesprochen. Und wenn einer selbstständig ist, dann fließt halt auch diese Gesellschaftsanteile oder was auch immer der da hat, der Betrieb, die Anteile, das fließt da mit rein, in den Zugewinn. Und das möchten viele nicht. Man kann auch manche Dinge aus dem Zugewinn herausnehmen. Man kann sagen, wir schließen den Zugewinn komplett aus. Man kann auch sagen, teilweise. Man kann auch sagen, ich habe eine Immobilie geerbt.
Die spielt nicht mit quasi.
Die spielt nicht mit. Also wenn ich eine Immobilie erbe und im gesetzlichen Güterstand lebe, dann würde nur die Wertsteigerung dieser Immobilie berücksichtigt werden später. Aber auch eine Wertsteigerung
kann
massiv sein. Bei 20 Ehejahren kann das schon richtig was ausmachen.
Und wenn nichts schiefläuft, ist ja auf jeden Fall eine da, so gesehen. Das
hofft man ja. Aber ganz genau, das ist auch sowas.
Dann muss man quasi das geerbte Haus quasi abbezahlen oder rauslösen, dann ist es nicht der ganze Rahmen, aber es ist kann ein ordentlicher Betrag werden, je nach Lage, je nach Wert.
Und das ist ja auch etwas, das möchten ja eigentlich auch die Familien. Wenn irgendwie da eine Immobilie übertragen wird, ein Grundstück, also dann ist das ja eigentlich auch der Wunsch, dass das in der eigenen Familie verbleibt, wenn dann so eine Ehe zerbricht. Ja.
Okay. Und du hattest es schon angesprochen, Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung. Mhm. Was ist es da? Was hat es damit auf sich? Dann kann man damit alles regeln, wie quasi die Scheidung dann abläuft, wie dann alles aufgetrennt wird?
Ja, da kann man dann, die Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung ist ein Ehevertrag, den man schließt, wenn eigentlich absehbar ist, dass man, dass man getrennt ist. Man muss die Scheidung auch nicht dann sofort einreichen. Man kann auch diesen Vertrag schließen und dann noch ewig verheiratet bleiben. Das ist alles
okay,
gut. Man kann ja auch getrennt sein und muss sich nicht scheiden lassen. Machen manche. Aber da kann man vieles regeln. Da kann man die Immobilie regeln, man kann nachehelichen Unterhalt regeln, man kann auch über den Kindesunterhalt schon sprechen. Den Zugewinn kann man modifizieren, ganz rausnehmen und auch den Versorgungsausgleich, das wären die Rentenanwartschaften. Auch da sind Regelungen möglich
unter Umständen. Okay. Und ja, du hast ja schon gesagt, das Ganze kann auch relativ schnell teuer werden. Mhm. Kannst du uns da so einen Anhaltspunkt geben?
Ja.
Ist natürlich immer abhängig vom Vermögen. Wir können ja irgendwie ein faktives Vermögen vielleicht nehmen.
Ja, also wenn wir jetzt sagen, wir haben deine Immobilie wert 500.000 und beide werden sich nicht einig. Keiner gönnt dem anderen irgendwie auch, also gar nichts mehr. Und dann bleibt eigentlich nur noch so der Weg über die Teilungsversteigerung.
Mhm.
Und der ist nun wirklich sehr, sehr langwierig, weil das auch durchaus kann verzögert werden. Jetzt nicht unendlich, aber da gibt es Möglichkeiten und das ist teuer. Und auch dort muss gegebenenfalls ein Gutachten eingeholt werden, hatte ich ja schon gesagt, kann man durchaus mit 5.000 Euro rechnen. Und wenn jetzt so ein ganzes Teilungsversteigerungsverfahren durchgeführt wird, das hatte ich einmal grob überschlagen, dann kommen Gerichtskosten von 5.800 Euro circa zusammen und dann auch nochmal Anwaltskosten von 3.500 Euro. Dann gibt es noch sonstige Kosten. Manchmal muss ein Raum gemietet werden oder kommt ja auch ein bisschen was zusammen, Annoncen geschaltet und also von rund 1.500, dass man also knapp unter 16.000 Euro landet. Und ja, das
ist. Und dann hat man doch kein Geld zu besehen. Also dann geht es ja erst los quasi, dass es verkauft wird und Teilungsversteigerung ist dann auch ein schwieriges Thema.
Das ist ein schwieriges Thema, wenn die.
Und bedeutet eigentlich immer, dass ich einen Verlust mache, also einen Verlust gegenüber dem Marktwert mache, weil es wie eine Zwangsversteigerung verkauft wird.
Genau. Also das ist etwas...
Weniger attraktiv ist als ein Haus am freien Markt.
Absolut, absolut. Ne? Und das ist etwas, ich würde es niemandem raten, es so weit kommen zu lassen. Da verlieren eigentlich beide nur.
Hast du denn viele Fälle mit Teilungsversteigerung?
Nee.
Also nee. Konntest du die bisher immer noch davon abbringen?
Ja.
Weil es ist ja schon so, dass also, die Leute wahrscheinlich sehr emotional aufgeladen sind.
Sehr, und sehr, sehr. Aber also jetzt gerade zuletzt wäre es fast dazu gekommen. Also wir haben ganz, ganz lange gedroht. Ne? Und weil es ist ja auch nichts, was man machen möchte, gerade wenn da auch Kinder im Spiel sind. Ne? Und da also wirklich in allerletzter Minute hat dann der andere Ehegatte noch mitgewirkt. Und beziehungsweise die waren schon ne, geschieden, der geschiedene Ehegatte dann mitgewirkt und die Immobilie dann auch auf dem freien Markt veräußert. Weil ansonsten wäre das echt, das wäre ein Verlustgeschäft für alle geworden. Aber ja. Ne, der Mandant dann sagt dann auch, also es kann doch wohl nicht angehen, dass der da schon seit 5 Jahren drin lebt und ich hier in der Mietswohnung noch die Darlehensbelastung an der Hacke habe, aber auch fiktiv zu viel Vermögen habe, um hier irgendwie Wohngeld oder ja. Ähnliches zu kriegen. Also es ist eine ganz eklige Situation. Ne? Deswegen... Meistens kommen die Menschen aber doch noch zur Vernunft.
Das ist ja die Hoffnung nicht aufgegeben. Aber das heißt ja in dem Sinne, dass die Arbeit von einem guten Anwalt auch ist, das schlimmste Szenario aufzuzeigen und wie viel ja. das kosten könnte und ja. beide zu sehen. Nicht genau. nur nach dem Motto, den ziehen wir nachher aus, sondern auch, lass uns einen fairen Vergleich finden.
Genau.
Na, es also, wird für alle irgendwie wehtun.
Genau, ein guter Vergleich tut allen weh. Ne? Das ist einfach so, aber... Ja, das sollte man durchaus ganz transparent miteinander erörtern, was die verschiedenen Eskalationsstufen so bedeuten könnten. Ne? Und ob das wirklich auch so im Interesse, also vielleicht ganz am Anfang, wenn die Emotionen hochkochen, ne, dann klar. Dann,
ist Teilungsversteigerung kein Problem, ja, um den anderen eins auszuwischen. Ja, kann ich verstehen.
Es ist ja auch schön, mal einen Schlussstrich ziehen zu können. Und einen Schlussstrich kann man durchaus schneller ziehen, wenn man sagt, na komm, wir einigen uns einmal vernünftig, wir gehen einmal zum Notar, schließen eine Vereinbarung oder auch ohne Notar, geht ja auch, ne, oder ne, verkaufen die Immobilie gemeinsam und versuchen da ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen und gehen dann in eine einvernehmliche Scheidung. Ne, die ist auch nicht günstig, aber doch um einiges günstiger.
Okay. Wer trägt denn eigentlich die Kosten? Trägen das beide Ehepartner oder wird es aufgeteilt auf den Vermögenderen oder?
Und das kommt immer drauf an. Eigentlich, also beim Notar haften beide als Gesamtschuldner, aber man kann natürlich auch Vereinbarungen treffen, dass man sagt, tragen wir jeweils hälftig. Im Scheidungsverfahren ist das auch so. Also derjenige, der den Scheidungsantrag stellt, der braucht einen Anwalt, der andere braucht nicht unbedingt einen. Das heißt, wenn man vorher alles beim Notar geregelt hat, braucht man nicht zwangsläufig zwei Anwälte, dann reicht einer und der andere kann dann einfach dem Scheidungsantrag zustimmen. So, und dann kann man dann auch vereinbaren. Na, dann komm, tragen wir auch die
Anwaltskosten. Den einen Anwalt ne, hälftig, tragen wir hälftig zum Beispiel.
Und Gerichtskosten werden ja auch hälftig dann geteilt.
Das heißt aber, deine Empfehlung wäre schon, wenn man sich dazu entscheidet, sich scheiden zu lassen, sich beim Anwalt beraten zu lassen, das beim Notar quasi unterschreiben zu lassen und dann quasi mit dem einen Anwalt den Antrag einzureichen. Also vorausgesetzt, es gibt ausreichend Harmonie oder...
Genau, also das wäre, also wenn eine Immobilie mit im Spiel ist und die auch gehalten werden soll von einem oder von beiden, wäre das ein vernünftiger Weg. Ne? Und dann gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, ne, dass einer in der Immobilie bleibt. Aber es können ja auch beide sagen, naja, wir wollen die jetzt noch nicht verkaufen. Lohnt nicht. Ne? Vorfälligkeitsentschädigung, Spekulationssteuer, was auch immer. Ne, dass man sagt, na komm, wir vermieten die gemeinsam. Ne? Auch das ist ja eine Möglichkeit. Gerade auch wenn man Kinder hat, ne, kann man auch sagen, komm, wir halten die. Wir wollen ja auch irgendwie für unsere Kinder irgendwie ein Vermögen ansammeln. Ne? Das ist... wäre ja auch eine Möglichkeit und auch das kann man ja, dafür müsste man nicht unbedingt zum Notar, aber ne, das kann man ja auch regeln.
Wäre auch ein kooperativer Weg.
Ja, definitiv.
Okay, alles klar. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die du siehst bei der Zusammenarbeit oder bei den typischen Scheidungsfällen mit Immobilien und insgesamt?
Naja, die typische Fehler ist es halt wirklich, wenn man sehr hoch emotional rangeht und... es nicht schafft zu reflektieren und einfach, ne, dieses typische, es geht mir ums Prinzip, ich gönn's dem nicht und irgendwie dabei irgendwie das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Das ist auch für den Mandanten selbst
meistens teuer und
aber auch stressig. Ja, das ist sehr kräftezehrend. Also das halte ich für einen sehr großen Fehler mittel- und langfristig.
Was kann man dagegen machen, wenn man den anderen hasst? Manchmal sind ja auch so schwierige Konstellationen entstanden.
Natürlich, also so eine Scheidung erfolgt ja nicht einfach so und gerade am Anfang. Und manche Trennungen sind nun mal mit sehr großen negativen Gefühlen belastet, ne? Dann hilft eigentlich nur, also ne, mit dem Anwalt auch ganz offen zu kommunizieren und den auch zu fragen, ne? Was würdest du mir empfehlen? Welche Möglichkeiten gibt es? Zeig sie mir bitte alle auf, ne? Dass man da wirklich ganz transparent miteinander spricht und die verschiedenen Wege einmal gedanklich durchgeht, ne? Und manchmal muss man vielleicht, wenn man es wirklich nicht schafft, da den nötigen Abstand auch für sich schaffen zu können, muss man sich vielleicht da auch Hilfe, externe Hilfe auch noch.
Kann ja vielleicht auch ein Freund oder irgendwie sowas sein, der.
Muss ja nicht gleich ein Psychologe sein, kann aber auch, ne? Aber einfach, wobei der beste Freund, die beste Freundin.
Meistens auch den gleichen Hass hat.
Ja, ist eigentlich ein sehr schwieriger Berater. Ja. Das ist oft so. Die eskalieren gerne dann doch noch mehr.
Weil für die natürlich auch wenig auf dem Spiel steht, ne?
Genau. Das ist also, wenn die beste Freundin, der beste Freund mit zum Anwaltsgespräch gebracht wird, ist es häufig noch schlimmer, als wenn die Mutter mitgenommen wird, ne? Also beides.
Verschärft die Situation.
Ja, es verschärft.
Also wäre dein Tipp, keine Mütter mitbringen und keine besten Freunde. Ja. Zumindest viele davon sind nicht dafür förderlich.
Ja, also kann man gerne zum Erstgespräch oder auch, ne, aber vielleicht dann auch wissen, wann.
Also aus deiner Sicht ist ja dann, dass man sehr, sehr schnell dafür sorgen muss, dass das Ganze auf eine sachliche Ebene kommt.
Ja.
Und dass man, auch wenn man den anderen hasst und vielleicht auch, dass man sagt, das ist alles nicht ganz fair, dass man sagt, okay, das ist so gelaufen, ich werde es jetzt nicht mehr komplett aus meiner Sicht fair hinbekommen, aber ich kann ja vielleicht dafür sorgen, dass es halbwegs fair ist oder dreiviertel fair ist.
Klar, genau. Und also ich bin auch ein Fan von der Mediation. Na, also auch das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Es gibt Mediation bei Gericht, es gibt aber auch außergerichtliche Mediationen, bieten ausgebildete Mediatoren an. Manche sind auch Anwälte. Da würde ich immer bei so einer Konstellation dazu raten, das auch beim Fachanwalt für Familienrecht zu machen.
Dass das alles Hand und Fuß hat, was dann rauskommt.
Ja, ne? Also der dann aber als Mediator auftritt. Mhm. Ne? Also
aber der nur weiß, dass das eine Lösung sein könnte, die funktioniert. Und nicht, dass er sagt, das ist schön, dass ihr euch geeinigt habt, aber es funktioniert einfach gar nicht, was wir ihr euch ausgedacht habt. Ne? Ja. Mhm. Okay. Das heißt also, das wäre auf jeden Fall ein dringender Rat, wenn man das kooperativ, also man sollte es auf jeden Fall um jeden Preis kooperativ hinbekommen. Ja. Und
würde ich immer zu raten. Mhm. Ne? Also gerade wenn auch Kinder im Spiel sind. Also die Für die Kinder steht am meisten auf dem Spiel.
Ja, das glaube ich.
Die Familien, also ne, die verlieren zwar nicht Mama oder Papa, aber sie verlieren ihr Familienbild, wenn sie dann noch ihr Zuhause verlieren oder temporär verlieren. Ist das schon.
Oder wenn sich da so eine Schlacht abspielt.
Ganz genau.
Die werden das natürlich trotzdem irgendwie mitbekommen.
Die haben ganz feine Antennen. Und wenn die merken, Papa hasst Mama oder Mama ist immer ganz traurig, wenn irgendwie ein Brief kam oder ähnliches. Ne? Selbst wenn die Eltern zumindest versuchen, das Ganze nicht vor den Kindern auszutragen und nicht darüber zu sprechen, spüren die das schon.
Ja, eine Schlacht bleibt nicht immer verborgen, ne? So gesehen, emotional auch.
Und die größten Verlierer sind nun mal die Kinder in dieser Konstellation.
Okay, alles klar. Hast du denn vielleicht noch eine interessante oder lustige Geschichte aus deinem Alltag, wo du sagst, das war ein besonderer Fall, der hat mich irgendwie beeindruckt, weil er vielleicht lustig war, weil er vielleicht.
Also der eine oder andere Fall fällt mir ein. Einer ist mir im Gedächtnis geblieben. Da hat der Ehemann, der ist ausgezogen und der war so stinksauer, der wollte das Ganze, ne, also der hat das alles nicht eingesehen. Und der hat dann wirklich alles durchgeschnitten und durchgesägt. einmal das Sofa in zwei, die, ne, also den Teppich durchgeschnitten.
Also fair geteilt. Das,
ja, genau. Also da, sowas gibt es immer wieder. Und ich hatte jetzt gerade ganz frisch eine, da war es nicht ganz so heftig, aber der fing wirklich an, der ist immer wieder heimlich auch zurückgekommen, fiel erst später ein. Der hat dann den Gartenschlauch mitgenommen, obwohl er in der Wohnung gezogen ist, ohne Balkon, ohne Terrasse, ohne alles. Also ne, weil nur. Gehört mir. Ne, oder also alle Kaffeelöffel. Also das ist so, wo man sich denkt, was soll denn das? Ne? Ja, sogar Klopapier. Der hat das heftige Klopapier mitgenommen. Da rief mich die Mandantin auch nur an und war völlig fassungslos. Also da haben wir auch nur noch gelacht. Da fällt
er war ja zeitweise ein. Relativ viel wert, ne? Muss man dazu sagen.
Weil das war nach Corona, das okay. War jetzt gerade vor wenigen Wochen. Deswegen habe ich das noch so.
Der hat das Kopf. Klopapier mitgenommen, heftig.
Ganz genau. Das war auch der Gartenschlauchmensch, der. Bin gespannt, da läuft jetzt.
Also weißt du noch nicht, wie es ausgeht, aber du weißt ja jetzt schon, es wird lustig. Oder also es wird spannend, sei mal lustig. Es wird
spannend werden, wobei wir das Ganze haben wir dann doch gut eingefangen. Ich habe auch mit dem Kollegen anwaltlich haben wir eine schöne Vereinbarung geschlossen, auch eine Regelung der Immobilie. Und die ist jetzt auch beim Notar schon beurkundet. Und gerade heute habe ich den Scheidungsantrag gestellt. Also das heißt, das Scheidungsverfahren wird ganz entspannt, weil alles schon geregelt ist.
Schön.
Und dann sogar der Gartenschlauch aufgeteilt wurde.
Das ist ja schon ein starkes Stück.
Ja.
Wie ist das denn? Bei dir merkt man, dass du das versuchst, im Sinne deiner Mandanten quasi zu lösen. Wie ist das denn auf der Gegenseite beim gegnerischen Anwalt? Ist das auch immer so oder ist das häufig auch so, dass die auf das Thema Schlacht, Rache und Co. einspringen und
sowohl als auch. Also es gibt ganz, ganz viele ganz vernünftige Kollegen, mit denen man gute Ergebnisse erzielen kann.
Die dann auch auf den Mandanten, auch wenn der jetzt.
Die wirklich, mit denen man etwas ganz Sinnvolles erarbeiten kann. Aber es gibt da auch manche Kollegen, die es völlig eskalieren lassen. Die springen dann auch drauf ein, wenn sich die Ehegatten E-Mails schicken und die Anwälte in CC setzen, mischen die sich dann auch noch auf der Schiene mit ein. Also es gibt da wirklich manche.
Also die schütten dann richtig noch so sehen Benzin richtig, ins Feuer.
Ganz genau, ne? Und ne, bringen sie dazu, ne? Also unterstützen, dass das Strafanzeigen gestellt werden, wo wirklich nichts ist, ne? Also das ist passiert durchaus, ne? Und also eine Geschichte fällt mir noch ein. Eine Mandantin von mir, die ist sehr schwer krank gewesen, psychisch krank. Und die wurde von ihrem Mann zum Notar geschleppt.
Ja.
In einem Zustand, also.
Der schwierig war.
Also schwierig, sowas dann auch zu beurkunden. Die waren oder sind noch gemeinsame Eigentümer und sie hat ihm eigentlich alles überschrieben und hat dafür eine Gegenleistung, die nicht mal ein Witz ist, eine Frechheit. Ne? Also die hat auf alles verzichtet, auf nachehelichen Unterhalt, Versorgungsausgleich, einfach alles. Ne? Da sind wir dabei, natürlich ne, würde man das versuchen anzufechten, aber erstmal ist das so. Mhm. Ne?
Und das ist wahrscheinlich auch ein schwieriges Brett dann.
Das ist ein richtig schwieriges Brett. Wenn es beim Notar war
und der eigentlich dann mal gesagt hat, das ist. Er müsste sich ja davon überzeugen, dass beide.
Ne, der Richter dann später, im Scheidungsverfahren auch. Ne? Okay. Also der Notar, den hatte ich auch als allererstes angeschrieben. Wie das denn so sein kann, ne? Müsste man ja eigentlich merken, wenn man dann da volltrunken auftaucht. Ne? Aber da ist zum Beispiel auf der Gegenseite eine Kollegin, die sehr, sehr vernünftig ist, wo wir jetzt schon seit einem Dreivierteljahr oder sogar einem Jahr schon Gespräche führen, ziemlich konstruktiv, auch Vierergespräche. Und da, denke ich mal, eine Lösung erarbeiten werden, die beiden wehtun wird. Das ist einfach so. Aber die so fair wie möglich sein wird.
Und gerade diesen vergangenen Fehler oder?
Ja, und das wäre so ein Verfahren, wenn man das gerichtlich richtig durchfechten würde, das wäre eine richtig heftige Schlacht geworden. Das wäre ganz übel.
Mhm.
Also da ganz toll, dass da ein ganz vernünftiger Kollege auf der
ist. Also hat man nicht immer und.
Nee, nicht immer, aber doch häufig.
Schön.
Gott sei Dank.
Ja, Lena, dann vielen Dank für deine Zeit, dass du das mit uns das Thema erläutert hast. Und wir hoffen, dass wir da viel erleuchtet haben, so ein bisschen Licht in dieses komplexe Thema gebracht haben. Und wir verlinken dich in den Shownotes. Das heißt, wenn jemand da Hilfe braucht, kann er sich gerne an dich wenden und bekommt bei dir ehrliche, faire Unterstützung, denke ich mal.
Ja, sehr gerne. Also sollten irgendwie Fragen auch im Nachgang auftauchen bei dem einen oder anderen, seid ihr herzlich willkommen, euch bei mir zu melden. Und ich hoffe, dass wir zumindest dieses wirklich komplexe Thema einigermaßen anreißen konnten und dass dann jetzt nicht mehr Fragen im Nachgang sind, als vorher bestanden haben.
Alles klar, vielen Dank, Lena.
Ja, vielen Dank.
Wenn du gerade selbst vor einer Trennungssituation stehst oder vielleicht schon mittendrin steckst und eine gemeinsame Immobilie Teil des Ganzen ist, dann weißt du jetzt, es gibt viele Aspekte, die gut überlegt und vor allem rechtzeitig angegangen werden sollten. Genau dabei können wir von Visalo Immobilien dich unterstützen. Wir helfen dir, den richtigen Weg für deine Immobilie zu finden, ob Verkauf, Vermietung oder Bewertung. Ganz ohne Druck, aber mit klarem Blick auf den Markt und deine persönliche Situation. Und wenn du in Hamburg oder Schleswig-Holstein wohnst, bekommst du von uns sogar eine kostenfreie Immobilienbewertung als Grundlage für alle weiteren Entscheidungen. Ruf uns einfach an unter 04101 854 5454 oder schreibe uns eine E-Mail an info@visalo-immobilien.de. Wir sind für dich da, neutral, erfahren und immer an deiner Seite. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer über deine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Oder wenn du die Folge an jemanden weiterleitest, für den das Thema gerade aktuell ist. Bis nächste Woche. Wir hören uns wieder am kommenden Donnerstag.